könnt eure Bibeln zu Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen. Überraschung. Es ist interessant, weil in Amerika, ich weiß nicht, zumindest in vielen Calvary Chapels in Amerika wird Pfingsten nicht gefeiert. Ich bin nicht wirklich mit Pfingsten aufgewachsen. Klar, mit dieser Geschichte, aber es gibt keinen Feiertag. Und als ich nach Deutschland kam und Pfingsten wirklich gefeiert wurde, war das neu für mich. Und so, ich finde das nur kulturell interessant. Ich möchte heute Morgen die Geschichte von Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13 vorlesen. Wir haben nicht die Zeit, ganze Kapitel zu lesen. Aber diesen Text auch zu gebrauchen als so Springbrett über den Heiligen Geist und auch sein Werk, wer er ist in seiner Person und auch sein Werk, Gedanken zu machen. So, wir werden nicht explizit in diesen Text hineingehen, aber wir werden das wirklich als Springbrett heute Morgen gebrauchen. Lass mich kurz für uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Tag, wo wir nochmal daran denken können, wie du uns deine gute Heilige Geist geschenkt hast. Herr, wir erkennen sein Werk und manchmal wir verstehen sein Werk auch nicht. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, den Heiligen Geist heute Morgen zu verstehen, sein Werk in dieser Welt, auch in unserem Leben besser zu verstehen, Jesus. Zu deiner Ehre und zum Wohl deines Volkes. In deinem Namen. Amen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunden sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann in jeder unserer eigenen Sprache, in der wir geboren würden? Pater und Meder, Elamiter und wir, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und die hier wendenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, wo soll das wohl sein? Andere aber spotten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Wir feiern heute den Geburtstag der Kirche. Wie feierst du deinen Geburtstag? Es ist kulturell, wie manchmal Geburtstage gefeiert wird. Aber ich glaube, in jedem Land sind Geburtstage eine große Sache. Wir sind an unseren Geburtstagen gerne mit unseren Lieben und Freunden zusammen. Und als Christen feiern wir ein weiteres Jahr der Treue Gottes zu uns, wenn wir unser Geburtstag feiern. Wir schauen auch zurück auf das, was in unserem Leben getan hat, was Gott in unserem Leben getan hat. Aber Geburtstage sind auch eine Zeit, in der wir nach vorne blicken. Wir denken an das neue Lebensjahr. das auf uns erwartet. Es ist eine Zeit der Hoffnung, dass Gott im kommenden Jahr auf besondere Weise in unser Leben wirken wird. Und heute ist unser Geburtstag als weltweite Kirche. Wir sind etwa 2000 Jahre alt. Manchmal vergessen wir, dass wir zu etwas gehören, das so alt ist, oder? Lass mich das für uns in einem gewissen Zusammenhang stellen. Seitdem die Kirche geboren worden ist, wurde Kriege geführt. Königreiche sind aufgestiegen und gefallen. Der Weltraum und der Mond wurde besucht. Die Wissenschaft ist so weit vorgeschritten, dass wir menschliche Organe ersetzen können. Und in dieser Zeit hat das Christentum mit vielen Hindernissen zu kämpfen gehabt. Die christliche Kirche sah sich mit ihrer Lehre in den eigenen Reihen konfrontiert. Sie wurden von außen verfolgt. Das Christentum wurde verboten. Bibeln wurden verbrannt. Gott wurde von der Nietzsche für tot erklärt. Und doch feiern wir hier fast 2000 Jahre Geburtstag. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, dass die Pforten der Hölle seiner Kirche nicht überwältigen werden. Und die Geschichte hat Jesus recht gegeben. Und die Bibel sagt uns, dass die Kirche, die an jedem Pfingsttag, Sonntag gegründet wurde, bis zum Ende bestehen wird, wenn Jesus zu ihr kommt. Was geschah also an diesem Pfingstsonntag? An diesem Tag, der den Lauf der Welt und das Leben von Milliarden von Menschen veränderte. Der Heilige Geist wurde auf die Gläubigen ausgegossen. Jesus hatte in Lukas Kapitel 24, Vers 49 gesagt, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Genau hier finden wir die Jünger in Apostelgeschichte Kapitel 2. Jesus war in den Himmel hinaufgefahren. Und nun waren die Jungen gehorsam auf die Verheißung des Vaters. Diese Verheißung des Vaters, das Kommen des Heiligen Geistes, lässt sich bis in Alten Testament zurückverfolgen. Joel Kapitel 2, Vers 28. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und euer Söhne und euer Töchter werden Weissagen. Euer Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Geschichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich jeden Tag meinen Geist ausgießen. Pfingsten und die Ausgießung des Heiligen Geistes, auf die Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 17 in seine Predigt hinweist. Und sie sind die Erfüllung dieser Prophezeiung. Und dies ist auch die Erfüllung der Worte der letzten großen Propheten vor Jesus, Johannes dem Täufer. Matthäus Kapitel 3, Vers 1. Ich taufe, sagt Johannes, euch mit Wasser zur Umkehr. Aber der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Entschuldigung. So dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Erfüllung diese Prophezeiung von beidem. Aber die Menschen, die dies an jedem Pfingsttag erlebten, stellen die Frage, die auch viele von uns stellen. In Vers 12. Wenn wir über die Geburt der Kirche und die Ausgießung des Heiligen Geistes nachdenken, nämlich was bedeutet das? Das ist eine gute Frage. Was bedeutet das? Was hat das für die Gemeinde, für mich persönlich zur Bedeutung? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst mit Gott, der Dreieinigkeit und der Person des Heiligen Geistes auch befassen. Wir kämpfen nicht mit dem Vater und dem Sohn zu verstehen. Wir verstehen ihre Rolle ziemlich gut. Der Vater ist die Quelle aller Dinge. Und durch den Sohn und für den Sohn ist alles erschaffen worden. Und der Sohn ist der Gottmensch, durch das Heil zu den Menschen auch gekommen ist. Aber viele Menschen kämpfen mit dem Heiligen Geist, weil es eine Menge schlechte Lehren über den Heiligen Geist gegeben hat in den letzten 2000 Jahren. Es gibt Gemeindebewegungen, die seine Existenz nahezu leugnen. Er ist da, weil man muss glauben, dass er da ist als orthodox Christ. Es gibt auch Gemeindebewegungen, die den Heiligen Geist und geistliche Erfahrung überbetonen. Obwohl die Bibel in Johannes Kapitel 16, Vers 14 sagt, dass alles, was der Heilige Geist tut, Jesus verherrlicht. Wer also ist der Heilige Geist? Was sagt die Bibel dazu über ihn? Der Heilige Geist ist ein gleichberechtigtes Glied der Dreieinigkeit. Er ist ganz Gott, gleich an Macht und Autorität wie der Vater und der Sohn. Er ist allgegenwärtig und auch allwissend. Das Nizier Glaubensbekenntnis sagt es so: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Der Heilige Geist ist Gott. Alles, was er ist und tut, ist heilig und vollkommen. Wir nennen ihn Heiliger Geist. Und das bedeutet, dass wir keine Angst vor ihm haben sollen. Weder von seinen Gaben, die er uns gibt, noch vor seinem Werk, das er in unserem Leben wirkt. Dieser vollkommene, heilige Geist, Gott, wurde an Pfingsten ausgegossen, damit die gute Nachricht des Evangeliums in den Herzen Wurzeln schlägt und denen an Jesus Glauben geistiges Leben und Gaben auch schenkt. Für manchen ist das Wirken des Heiligen Geistes etwas, über das sie sich lustig machen und das sie für etwas Seltsames halten, wie wir hier auch in Apostelgeschichte 2 sehen. Sie sind voller süßer Wein. Sie haben es nicht verstanden. Es soll uns nicht überraschen, dass es immer noch 2000 Jahre später Leute gibt, die sagen, das ist komisch. Aber für diejenigen, die das Evangelium hören und beherzigen, ist es eine gute Nachricht, eine lebensspendende Nachricht. Was ist das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben und auch in der Welt? Zunächst einmal werden alle durch das Wirken des Heiligen Geistes vom geistlichen Tod zu geistlichem Leben wiedergeboren, wenn wir unser Glauben auf Jesus setzen. Wir sehen dies an zwei besonderen Stellen Gottes Wort. Titus Kapitel 3, Vers 5 lesen wir: Da hat er uns, schreibt Paulus, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und Johannes Kapitel 3, Vers 5 und 6. Jesus sagt, Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Seht ihr, es ist wahr, dass alle drei Glieder der Dreieinigkeit bei unserer Wiedergeburt eine Rolle spielen. Der Vater hat den Sohn geschickt. Den Sohn hat die Werk getan, die getan werden musste, um unsere Erlösung. Aber der Heilige Geist wendet dieser Werk in unserem Leben an. Der Heilige Geist spielt eine einzigartige Rolle in dem Moment, in dem wir geistlich tot in unserem Sünden, so geistlich lebendig vor unserem Sünden vergeben werden. Hier gibt es eine interessante Parallele zur Erschaffung des Menschen. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 lesen wir, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Hiob erklärt das echt gut, was hier geschehen ist in Hiob Kapitel 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht, sagt er, und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Das ist wahr. Adam lag da ohne den Atem Gottes in ihm tot. Er lag nur da. Er war nur ein Haufen geformter Erde. Aber als Gott ihm durch seinen Geist Leben einhauchte, wurde er körperlich lebendig. Aber nicht nur körperlich lebendig, sondern auch geistig. Er war sich seines Schöpfers bewusst. Und er wusste, wer er war und welchen Platz er in der Welt hatte. Und ist das nicht die große Frage, die sich viele Menschen stellen? Woher komme ich und was ist der Sinn meines Daseins? Die Bibel beantwortet beide Fragen für uns. Sie beantwortet die Frage, woher du kommst, indem sie sagt, dass Gott selbst dich nach seinem Bild geschaffen hat. Dass Gott deine Persönlichkeit und jede Person auf dieser Erde einen Wert beigemessen hat. Du wurdest einzigartig nach dem Bild Gottes durch den Geist Gottes geschaffen, damit du Gott erkennen kannst. Ich bin kein Hebräisch-Gelehrter, aber die Leute, die es sind, sagen, dass das Wort Odem hier in 1. Mose nur für den Menschen oder Gott verwendet wird in der Bibel. Kein anderer Teil der Schöpfung. Es zeigt die Einzigartigkeit der Beziehung zwischen Menschen und Gott. Siehst du, wir würden von Gott geschaffen, damit wir Gott erkennen können. Du fragst dich vielleicht, warum sollte ich Gott kennen wollen? Das ist eine gute Frage. Weil ihn zu kennen deine tiefsten geistlichen Bedürfnisse erfüllt. Wir haben alle diesen Wunsch. Wir sehen uns nach, ein gefülltes Leben zu haben. Sieh dir, dein größtes Bedürfnis ist es nicht, verheiratet zu sein, wenn du alleinstehend bist. Oder Kinder zu haben, wenn du keine Kinder haben kannst. Du kannst als Single glücklich und erfüllt sein. Du kannst auch ohne Kinder glücklich und erfüllt sein, weil du den kennst, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Es ist wahr. Es ist schlimmer, geistig tot zu sein und Ex zu haben, als geistig lebendig zu sein und Ex nicht im Leben zu haben. Dieses erfüllte Leben, diese neue Geburt, wie die Bibel sie beschreibt, durch den Heiligen Geist, ist etwas, das Gott der ganzen Welt ständig anbietet. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 8, dass der Heilige Geist in der Welt tätig ist und die Welt zu Jesus zieht. Dort heißt es, dass er die Welt von ihrer Sünde überführt. Dort heißt es, dass er die Welt, die Gerechtigkeit Jesu vor Augen führt. Er sagt, die Kombination dieser beiden Wahrheiten führt zu dem Gericht, das eintreten wird, weil der Mensch sich weigert, den ersten beiden Wahrheiten zu glauben. Gott tut diese Überzeugungswerk, weil er die Welt liebt und will, dass die Welt ihn erkennt. Und Petrus beschreibt das so gut in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Umkehr habe. Das ist der Charakter Gottes, der am Pfingsten vor 2000 Jahren seinen Geist über diese Gruppe von Menschen ausgegossen hat. Später lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, dass an diesem Tag 3000 Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Und die Kirche geboren wurde, die seitdem in jedem Winkel der Welt ausgebreitet hat. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt. Und Gott tut dies durch seinen guten Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist werden wir als Gläubige wiedergeboren. Durch den Heiligen Geist wird die Welt zu diesem neuen Leben im Geist hingezogen. Und durch den Heiligen Geist kann der Gläubige ein Leben führen, das Gott gefällt und für ihn ein Zeugnis ablegt. Deshalb sagt Jesus, dass die Jünger in Jerusalem auf das Kommen des Heiligen Geistes warten sollen. Denn aus eigener Kraft haben wir nicht die Kraft, ein gottgefälltes Leben zu führen. Wir brauchen Gottes Kraft. Und Gottes Kraft kommt, wenn wir mit seinem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber du sagst, Andrew, du hast gerade gesagt, dass der Heilige Geist in mir lebt, wenn ich an Jesus glaube. Ja, das tut er. Und nach der Auferstehung lesen wir in Johannes Kapitel 20, Vers 22, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen war und ihnen seinen Geist gab. Das kann nur nach der Auferstehung geschehen sein. Und doch sagt Jesus zu seinen Jüngern, sie müssen noch auf Pfingsten warten. Sie bräuchten noch Kraft. Die Bibel macht deutlich, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Aber sie macht auch deutlich, dass wir ständig das Nachfüllen des Heiligen Geistes in unserem Leben auch brauchen. Ich gebe euch ein bisschen Hausaufgaben auf heute Abend, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Lies Apostelgeschichte Kapitel 4. Da sieht man das ziemlich deutlich da. Dass die gleichen Menschen, die hier in Apostelgeschichte 2 nochmal mit Gottes Geist gefüllt sind. Wir sehen dies auch in Epheser Kapitel 5, Vers 18. Was es im Griechischen heißt, dass wir ständig mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollen. Dass es in unserem Leben als Gläubige Momente geben sollen, in denen wir wieder einmal ein persönliches Pfingsten und die Erfüllung mit Gottes Geist in unserem Leben erleben müssen. Manche Menschen, die einen anderen Gemeindehintergrund haben, mögen das hören und denken, nein, danke. Ich habe gesehen, was passiert, wenn das geschieht im Fernseher und im Radio oder was auch immer. Aber darf ich nochmal einmal auf das zurückkommen, was wir über den Heiligen Geist gesagt haben? Er ist ein vollkommener und heiliger Gott. Genau wie der Vater und der Sohn. Und alles, was er tut, ist geordnet und weist auf Jesus hin. Das bedeutet, dass er nicht seltsam ist. Es ist witzig, dass wir das sagen müssen über den Heiligen Geist. Aber müssen wir? Er wird dich nicht dazu bringen, seltsame Dinge zu tun. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 32 und 33, und die Geister der Propheten sind die Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in alle Gemeinden der Heiligen. Ich weiß nicht, wie deutlicher Paulus uns das sagen kann. Heiliger Geist ist nicht komisch. Er ist ein Gott der Ordnung und Frieden für alle Gemeinden. So, was möchte der Heilige Geist spezifisch in meinem Leben tun? Was möchte er spezifisch in deinem Leben tun, wenn du gefüllt mit ihm bist? Er will dich heiligen. Dich heiliger machen. Das Neue Testament spricht in zweierlei Hinsicht von Heiligung. Es sagt, dass wir als Gläubige heilig sind. Es staunt mich immer, wenn ich 1. Korinther lese und Paulus in der ersten Kapitel sagt, Heiliger. Wenn wir irgendwas über diese Kirche da in Korinther wissen, dass sie waren seltsame Leute da. Und trotzdem sagt Paulus, ihr Heiliger, weil Jesus für sie gestorben sind. Er sagt, dass wir als Gläubige heilig sind, aber es fordert uns auch auf, dass wir das praktizieren, was wir sind. Beide Werke, das sind das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das eine ist Positionalheiligkeit und das andere ist fortsetzende Heiligung. Wir lesen das klar und deutlich in Galater Kapitel 5, Vers 22 bis 25. Was der Heilige Geist in unserem Leben machen möchte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, sagt Paulus, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Dies ist die Werk, was der Heilige Geist in uns, unserem Leben tun möchte. Mit anderen Worten, lasst uns so wandeln, wie wir wandeln sollen, wozu wir geschaffen worden sind. Lasst den Heiligen Geist dir helfen, mehr von seiner Frucht in deinem Leben zu haben. Was bedeutet, dass du mehr Heiligkeit in dein Leben haben auch wirst? Das Zweite, was der Heilige Geist in unserem Leben tun will, wenn wir von ihm erfüllt sind, ist, uns ein besseres Verständnis von Jesus zu vermitteln. Jesus sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 13 und 14, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wir kennen und verstehen die Wahrheit der Heiligen Schrift, weil der Heilige Geist unsere geistlichen Augen geöffnet hat. Und wenn wir uns dem Heiligen Geist unterwerfen und ihm auch erlauben, uns zu erfüllen, werden wir Gottes Wort besser verstehen. Und alle Schriften weisen auf eine Person hin, die Person Jesu, sodass wir ihn besser kennenlernen werden. Und das ist der Heilige Geist Ziel in unserem Leben, dass wir Jesus besser kennen. Er möchte Jesus für dich besser offenbaren, wenn du mit ihm erfüllt bist. Der Heilige Geist möchte dich praktisch auch in deinem Leben führen. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus sagt, dass Gott möchte nicht, dass wir unwissend dastehen. Paulus sagt, dass Gott möchte, dass wir seine Wille verstehen. Wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Und der Heilige Geist kann das in unserem Leben tun. Er kann uns sehr praktisch leiten. In meinem Leben gab es auch Gelegenheiten, bei denen ich Gott gebeten habe, mich zu führen. Und er hat das auch getan. Manchmal durch offene Türen und manchmal durch ein sanftes Wort, durch sein Wort. Das geschieht nicht immer, aber ich glaube, dass Gott uns an dem Weg Gabelung in unserem Leben durch seinen Heiligen Geist praktisch Ratschläge geben will, wie wir vorgehen sollen. Ich weiß nicht, für welche Entscheidung ihr steht, aber frag Gott, was willst du? Zeig mir, Heiliger Geist, was ist der Weg, in dem ich gehen soll? Der Heilige Geist will auch uns durch Gebet in unserer Gemeinschaft mit Gott auch helfen, wenn wir mit ihm erfüllt sind. In Römer Kapitel 8, Vers 26 steht, dass der Heilige Geist für den Gläubigen eintritt und uns hilft, unser Herzen auszuschütten, um mit Gott besser zu kommunizieren. Bessere Kommunikation mit Gott. Bitte, möchte ich. Mit Gottes Geist erfüllt zu sein, hilft uns, mit Gott zu kommunizieren. Aber es gibt auch den Gläubigen auch die Gewissheit, dass wir zu Jesus gehören. In Römer Kapitel 8 bis 16 heißt es, dass der Geist unserem Geist sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Ich weiß nicht, wie eure Woche war. Ich weiß nicht, wo ihr momentan geistlich steht. Vielleicht braucht ihr nochmal erinnert werden, dass ihr zu Jesus gehört. Dass du sicher in seinen Hand bist. Bitte den Heiligen Geist, dir diese Bestätigung nochmal zu geben. schließlich ermöglicht uns die Erfüllung mit Gottes Geist, die geistlichen Gaben, die er die Gemeinde gibt, zu praktizieren, um Jesus zu verherrlichen und einander auch zu ermutigen. Viele Menschen, die darüber nachdenken, mit dem Geist erfüllt zu sein, gehen direkt zu den Gaben über und vergessen alle die anderen wichtigen Dinge, die wir gerade erwähnt haben. Die Gaben sind wichtig, denn nicht jeder Mensch hat alle Gaben Gottes. Paulus weist darauf in 1. Korinther Kapitel 12 hin, wo er die Frage stellt, sind alle Apostel, sind alle Propheten, haben alle die Gaben der Zunge? Antwort lautet nein. Es ist der Geist, der nach seinem eigenen Willen gibt, sagt Paulus, zum Wohl der Gemeinde. Wir brauchen einander. Denn die CCFG ehrt Gott am meisten und dient und liebt einander am besten, wenn wir die Gaben nutzen, die Gott uns gegeben hat. Und Paulus ermutigt uns, das in unserem Leben anzufachen. Zu gucken, welche geistliche Gaben habe ich? Wie kann ich sie praktizieren? Wie kann ich sie üben? Wie kann ich andere Leute damit segnen? Wenn es das Dienen ist, dann diene. Wenn es Lehren ist, dann lehre. Wenn es hier vorne Teil des Anbetungsteams ist, dann spiele. Leib Christi braucht deine Gaben. Das waren eine Menge Verse mit einer Menge Theologie. Frage ist, was tun wir? Die erste und offensichtliche ist, an Jesus zu glauben, wenn du noch nicht an Jesus glaubst. Er möchte dir sein neues Leben schenken. Er möchte dir dieses neue Geburt schenken. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Und sein Geist wirkt gerade jetzt in deinem Leben und zieht dich zu Jesus. Gib nach. Und erfahre die Vergebung und den Segen, den ein Leben mit ihm dir bringt. Die zweite Aufgabe für uns als Gläubige besteht darin, seinem geoffenbarten Wort Gehorsam zu leisten. Die Jünger sollen warten. Und sie warten im Glauben an das Wort Jesu. Gott wirkt nicht immer dann, wenn wir wollen, dass er wirkt. Manchmal ist sein Wirken leiser. Manchmal ist es laut. Wir setzen unser Vertrauen nicht in die Erfahrung oder die Gefühle. Wir vertrauen auf den Herrn, der ein guter Vater ist und uns alle geben wird, was wir brauchen, wenn wir darum auch bitten. Sei heute Morgen gehorsam und bitte Gott, dich wieder mit seinem Geist zu erfüllen. Er möchte in unserem Leben die Dinge tun, die wir aufgelistet haben. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte dich zum Überwinder von Sünde machen. Er möchte dich daran erinnern, dass du ihm gehörst. Er möchte dich an den praktischen Dingen deines Lebens begleiten. Er möchte dich mit Gaben segnen, damit du den Segen Gottes erfahren konntest, der dich im Leben anderen Gläubige gebraucht. Wie wir zu Beginn der Predigt sagten, sind Geburtstag eine Zeit, um zurückzublicken, zu prüfen, wo wir stehen, aber auch Hoffnung für die Zukunft zu haben. Die Zukunft ist hoffnungsvoll, weil Gott selbst sich ausgießen möchte. Das ist gute Nachricht. So dass wir diese Segen auch erfahren, den wir hier in unserer Bibel lesen. Wir sollen der Heilige Geist bitten, uns nochmal zu füllen, unser Herzen aufzuräumen, so dass er mehr Raum in unserem Leben hat. Es ist nur zu unserem Gunsten, nicht zu unserem Nachteil. Wir wollen auch heute Morgen Abendmahl feiern. Und ich glaube, das ist auch passend. Weil wir feiern heute Morgen einen Geburtstag. Unser Geburtstag als Kirche. Und dazu gehört Jesus Blut und Leib. So lass uns eine Zeit haben, wo wir wirklich das anwenden, was wir heute Morgen gehört haben. Und breite unser Herzen auf Abendmahl vor. Lass uns das tun. Ich würde das Erbetungsteam nochmal nach vorne einladen.